Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Prädikatsexamen-Podcast. Gesund Jura studieren mit Herz und Verstand. Und ich bin wie immer euer Host Tara. Heute gibt es eine ganz besondere Folge und eine ganz besondere Ankündigung. Und zwar bin ich ja jetzt ganz frisch gebackene Diplomjuristin. An dieser Stelle nochmal danke für alle, die mich auf dem Weg dahin so liebevoll unterstützt haben. Und da ich ja so ein paar Sachen anders gemacht habe und das große Privileg auch hatte, mit so vielen inspirierenden JuristInnen zu sprechen, die mir von ihrem Weg erzählt haben, wie man das Examen vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen freudvoller, etwas glücklicher bestehen kann, habe ich genau eine Woche nach meiner mündlichen Prüfung einen Workshop gegeben, einen kostenlosen Workshop. Den habe ich einfaches Examen genannt und da habe ich ganz genau erklärt, wie ich es gemacht habe, was man verstehen muss, um ja, sein Examen zu bestehen. Und ja, es gab riesen Wow, ich habe damit gar nicht gerechnet. Es haben 80 Menschen sich angemeldet. Ich habe gar nicht genau geguckt, aber ich glaube mal mindestens 45 live dabei. Das Feedback war auch richtig gut und ganz, ganz viele hatten auch nach der Aufnahme gefragt. Und hier kommt sie. Für die besonders Fleißigen gab es die Aufnahme schon als Video und jetzt für alle den Workshop zu meiner Examensvorbereitung als Video bzw. Podcast hier im @Prädikatsexamen-Podcast. Das ist die Folge für heute und ich lasse dich auch sofort in die Folge. Nur ein Hinweis noch, denn wenn du auch Lust hast, beim nächsten Workshop dabei zu sein, und zwar findet der diesen Donnerstag um 20 Uhr statt und dort wird es dann um Routinen gehen, um eigene Strukturen, denn ihr müsst euch vorstellen, ich habe schon lange vor Corona so studiert wie die meisten während Corona, also ohne Vorlesungen, komplett im Selbststudium und auch durch meine Selbstständigkeit ist das Strukturieren und das Planen und das Organisieren von mir selbst und zwar 24/7. Das habe ich einfach durchgespielt. Ich muss es durchspielen, sonst kann ich meine Arbeit nicht machen. Und diesen Donnerstag nehme ich euch eben für 10 € in meinem Workshop mit in diese Welt. Und ich habe total Lust, euch an meiner Expertise teilhaben zu lassen. Ich weiß auch, dass das etwas ist, womit viele von euch strugglen. Und ich hoffe, wir sehen uns alle am Donnerstag. Wenn du Bock hast, teilzunehmen, dann klick einfach auf den ersten Link in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß, ganz viel Freude bei dieser Folge und wir sehen uns dann am Donnerstag. Mach's gut!
Prädikatsexamen. Gesund Jura studieren mit Herz und Verstand. Und heiße euch somit alle ganz herzlich willkommen zu dem heutigen Workshop. So schön, dass ihr da seid. Wir werden heute darüber sprechen, wie ich mich auf mein Examen vorbereitet habe. Und wie ihr wisst, oder vielleicht die meisten von euch wissen, ich habe insgesamt 6 Monate gelernt, ich habe kein Rep gemacht. Und also Jura ist nicht mal mein Hauptberuf sozusagen. Das heißt, das, was ich heute erzähle, hat für mich funktioniert und ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle unterschiedlich sind und dass für jeden etwas anderes funktionieren wird. Und deswegen möchte ich dich einladen, dass du, ich habe meine Erkenntnisse aus meiner Examensvorbereitung einfach mal so ein bisschen von so einer Metaperspektive zusammengefasst. Und es kann sein, dass manche Dinge für dich total Sinn ergeben und du das direkt für dich anwenden kannst. Und es kann sein, dass andere Sachen für dich nicht stimmig sind, was super fein ist, wenn du das spürst und erkennst, weil es eben nicht das Ziel ist, hier unter alle über einen Kamm zu scheren, sondern dass du von den Erkenntnissen profitierst, die für dich gut und richtig sind. Und genau, deswegen kannst du in diesem Webinar Erkenntnisse über die Examensvorbereitung sammeln, die dein Lernen und das Leben drumherum einfacher machen können. Und es fließt jetzt hier auch nicht nur mein Wissen ein oder meine Erfahrung, sondern ich habe ja, wie die meisten von euch wissen, diesen ganz spannenden Podcast machen dürfen, wo ich mit wirklich besonderen Personen aus der Jurawelt gesprochen habe, die ihre Examensvorbereitung auch vielleicht anders als gemeinhin absolviert haben. Ganz kurzer Hinweis, wer auch immer sein Mikro noch anhat, wäre richtig cool, wenn das gemutet wird, weil ich glaube, bis ich jetzt die Person gefunden habe und selber stumm schalte, ist das nicht so einfach. Also wer auch immer, mal kurz alle prüfen, ob ihr die Mikrofone aus habt. Okay, das klingt doch sehr gut. Dankeschön. Genau, also es ist nicht nur meine Erfahrung hier in den Vortrag eingeflossen, sondern auch die Erfahrung von all den Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Und da muss man auch sagen, ich habe zwar keinen Rap gemacht, aber ich hatte eine gute Freundin, die mich begleitet hat, den ganzen Prozess. Und deswegen will ich hier kurz einen Shoutout geben an die liebe The Notorious Sartorius. Habt ihr vielleicht auch schon auf Instagram gesehen. Das war so mein Buddy in der Zeit. Super Studygram auch mit lustigen Memes. Also gerne mal auschecken. Damit du deutlich gestärkt aus diesem Workshop gehen kannst, brauchst du Stift und Papier. Also ich würde dir jetzt empfehlen, wenn du noch nicht irgendwie was Greifbares, Stift und Papier, das noch dazu zu holen. Einfach weil, wir kennen das alle, wenn wir alle unsere Sinne engagieren, dann nehmen wir mehr mit. Das Zweite, was du brauchst, um deutlich gestärkt hier rauszugehen, ist ein Open Mind. Also ihr könnt jetzt, wenn ihr noch schnell Stift und Papier braucht, das schnell herlangen. Warum ein Open Mind? Nur für diese eine Stunde möchte ich dich bitten, dass du mal so tust, als ob du noch nie Jura studiert hättest. Als ob du noch nie etwas gehört hast, wie man es machen soll. Weil wir hier heute eine neue Herangehensweise lernen wollen. Und da sind vielleicht ein paar Sachen, die sind anders, als du sie bisher gemacht hast. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich recht habe, aber es heißt, dass ich dich einladen möchte, es zumindest in Betracht zu ziehen, dass es da eine andere Möglichkeit geben könnte. Und dafür brauchen wir ein Open Mind. Und das Letzte, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr sagen, weil das habt ihr schon so mega gut gemacht. Es macht besonders viel Spaß, wenn wir alle schön mitmachen im Chat. Und damit ich dir noch mitlesen kann, wähle ich mich jetzt auch nochmal selber in den Call rein, damit ich auch eure schönen Nachrichten alle sehen kann. Dann haben wir ich jetzt nämlich einmal kurz doppelt. Und dann mache ich mich auch stumm. So, wunderbar. Okay. Funktioniert das? Ja, cool. Dann, vielleicht habt ihr euch gewundert, dass ihr bei der Anmeldung so viele Dinge angeben durftet. Und zwar habe ich die Umfrage ganz bewusst gemacht, um ein Gefühl zu bekommen, was für Menschen hier sitzen, damit ich eben den Content so passgenau auf euch zuschneiden konnte, wie nur möglich. Und ich dachte, vielleicht interessiert es euch auch, mit wem ihr hier gerade im Raum sitzt, mit wem ihr den Raum teilt. Und ich finde, es ist ein sehr angenehmes Gefühl zu wissen, dass 90% der teilnehmenden Personen bereits über das 8. Semester hinaus sind. Das heißt, wir sind alle irgendwie in einem ähnlichen Gefilde, ähnliche Semesterzahl. Und das ist vielleicht auch ganz cool zu wissen. Das Nächste. Über die Hälfte der angemeldeten Personen schreiben noch dieses Jahr 2024 ihr Examen. Das heißt, wir haben hier die Durchzieher. Und davon sind sogar die meisten innerhalb der nächsten 6 Monate dran. Das heißt, hier ist wirklich die Focus Group. Ich weiß, es sind ein paar auch aus den jüngeren Semestern dabei. Ich weiß, es sind ein paar dabei, die sind auch schon fertig. Aber das ist wirklich so der Kern, der Kernbereich unserer Gruppe hier. Und 80% der Teilnehmer kommen tatsächlich von Instagram. Hallo, ihr Lieben, alle von Instagram. Schön, dass ihr da seid. Und alle, die von Instagram kommen, die wissen, dass ich mehr so einen, ich sag mal, einen ganzheitlichen, alternativeren Approach zu den Dingen habe. Und ich möchte euch zuallererst einmal meine Herangehensweise zeigen. Und zwar gibt es natürlich super viele Techniken und davon liebe ich auch einige und davon kennt ihr auch einige Achtsamkeitstechniken und wie man Stress reduzieren kann. Und ich wette, wenn ich euch jetzt hier mit Stift und Papier hinsetzen würde und sage, schreibt mal auf, was alles irgendwie Stress reduzieren würde. Spazieren gehen, Sport machen, Freitag. Das ist uns alles klar. Das ist nicht was irgendwie Neues, wo ich euch jetzt was Neues erzählen könnte, wenn ich das erzählen würde. Ich habe nämlich herausgefunden, dass etwas, was noch viel effizienter ist, als den Stress irgendwie zu bewältigen, zu handeln, was nicht heißt, dass die Dinge nicht gut sind und die nicht alle machen sollte, so wie ich sie auch machen sollte und auch tue, aber dass der viel größere Hebel für weniger Stress ist, einfach den Stressor zu bearbeiten. Das ist tatsächlich das, was die meisten in der Umfrage auch geschrieben haben, ist, dass diese Angst einfach vor dem Examen, wir müssen das Examen angehen und wenn wir da uns sicherer fühlen, mehr Grip haben, dann fallen die Sachen, anderen Sachen auch leichter. So, meine Herangehensweise. Ich habe das mal runtergebrochen. Das ist eine ganz einfache Formel. Das Examen ist eine Leistungsabfrage. So, und jetzt brauche ich das erste Mal eure Hilfe. Bevor wir uns das anschauen, möchte ich einmal, dass ihr mir die Leistung definiert. Und jetzt bitte nicht an 8.12 denken. Ich möchte, dass ihr einmal für mich in den Chat schreibt, was für eine Leistung wird im Examen von euch abgefragt? Einmal in den Chat schreiben, bitte. Und wie gesagt, es gibt nichts Falsches, wir brainstormen jetzt. Materiell-rechtliches Wissen. Richtig, Luisa. Okay, was noch? Copy-Paste. Leistung. Aha. Rechtliche Einordnung von Sachverhalten. Mhm. Umgang mit dem Gesetz. Fit sein. Also 5 Stunden Klausuren an mehreren Tagen. Wissen, was man die Jahre zuvor gelernt hat. Mental. Transfer. Stressresistenz. Systemverständnis. Argumentationstechnik. Super. Ey, ihr seid mega geil. Ja, genau. Also das Erste, was kam, was auch viele geschrieben haben, ist Wissen, materiell-rechtliches Wissen. Das ist, denke ich, klar. Der Witz ist, dass ich glaube, dass das maximal überbewertet ist. Und da möchte ich euch eine kleine Anekdote erzählen, die für mich wie so ein Schlüsselmoment war. Da habe ich noch an der Uni studiert. Wer das nicht weiß, ich habe eigentlich auch schon ein Jahr vor Corona quasi wie in Corona studiert. Also ich habe in einer anderen Stadt gewohnt, als ich eingeschrieben war und ich bin nur zu den Klausuren an der Uni gefahren. Aber diese Anekdote, die ist passiert, da war ich noch an der Uni. Und zwar war das vor einer Klausur und eine Kommilitonin oder eine gute Freundin damals von mir meinte, oh, sie hat so Angst. Und wir standen so vor der Uni, oh, sie hat so Angst, sie schafft das nicht und so. Und da meinte ein anderer Kollege, ey, als ob du das nicht schaffst, du weißt doch alles. Und da ist bei mir ein Groschen gefallen. Vielleicht kennt ihr die Leute, die so mega viel lernen, so richtig viel und auch richtig viel Wissen haben, aber die trotzdem keine guten Klausuren schreiben. Und das fand ich interessant, weil ich wusste, die hat auf jeden Fall mehr gelernt als ich und trotzdem habe ich im Schnitt immer besser geschrieben als sie. Und da habe ich verstanden, dass in der Klausur kommt ja keine Maschine, die einen irgendwo auf den Kopf gesetzt wird, die prüft, ob man alles gelernt hat. Das passiert ja gar nicht. Es ist nur ein, ich würde jetzt nicht sagen, ein kleiner Teil, aber es ist ein, ich würde sagen, ein kleinerer Teil, als man allgemein hindenkt, was wirklich materiell-rechtliches Wissen ist. So, das ist der erste Punkt, Wissen. Der nächste Punkt, haben viele auch von euch gesagt, Systemverständnis. Darauf werde ich später nochmal im Genaueren eingehen. Als nächstes haben wir Zeitmanagement. Und das ist auch so ein ganz spannender Punkt. Also eine Antwort, die ich auch häufig bekommen habe, ist, also was so ein Hauptproblem, also ein Problem von vielen von euch ist, dass ihr es nicht schafft, die Klausuren abzugeben, also die Probeklausuren, und Hausarbeiten draus zu machen. Oder nicht fertig zu werden. Also das sind diese beiden Extreme, sage ich mal. Und ja, wir gehen auf Zeitmanagement auch nochmal gleich genauer ein. Und ein Aspekt, den glaube ich, habe ich jetzt tatsächlich, wenn ich mich nicht irre, nicht gesehen. Okay, spannend. Und zwar Schwerpunktsetzung. Das ist noch krasser als für die, die, oder das ist genau für die wichtig, die gerne Klausuren zu Hausarbeiten machen. Es ist nichts fataler als in einer Klausur, wo der Schwerpunkt im Deliktsrecht liegt, einen Aufsatz über die Willenserklärung anzufangen, wenn der Vertrag nicht zustande kommt. Also das ist der nächste riesige Punkt. Das heißt, wir fassen einmal kurz zusammen. Die Herangehensweise, um den großen Stressor-Examen besser in den Griff zu bekommen, ist die einfache Formel. Was bedeutet, wir nehmen das Examen, das ist eine Leistungsabfrage und die Leistung definieren wir hier anders. Wissen, Systemverständnis, Zeitmanagement und Schwerpunktsetzung. Und weil das so schön ist, habe ich es nochmal grün gemacht. Mindset. Warum ist Mindset wichtig? Das Mindset ist wichtig für die Erreichung unserer Ziele. Welches Ziel könnten wir haben? Klar, das Examen. Ich habe euch jetzt mal hier, es kam nämlich gestern, mein Zeugnis einmal mitgebracht. Einfach, weil das ist etwas Physisches. Ne? können wir alle sehen. Das ist etwas physisch, was jetzt da ist. Ich kann kaum glauben, dass ich es in den Händen halten kann. Ich freue mich, wenn ihr euers auch bald in den Händen halten könnt. Aber ich möchte euch jetzt an diesem physischen Gegenstand Examen zeigen, wie wir das erreichen können. Und zwar werde ich da jetzt einen Kreislauf sichtbar machen. Und dafür müssen wir erstmal verstehen, hier, das ist der Beweis, der physische Beweis, die physische Realität, die kann ich anfassen, die kann ich riechen, die kann ich sehen, das ist mein Examen. Da wir das in eurem Fall jetzt noch nicht haben, nehmen wir ein anderes physisches Ereignis, an dem wir verstehen können, wie wir überhaupt Ziele oder physische Ereignisse in unsere Realität holen können. Nehmen wir jetzt diesen Workshop. Ich habe diesen Workshop, diese 50 Slides kreiert und ihr könnt ihn euch jetzt anschauen. Ihr könnt auch mal kurz eure Augen heben, euch mal umschauen. Ja, das ist hier eine physische Erfahrung, ihr sitzt hier vielleicht vorm Laptop, vom Handy. Das ist genauso etwas Physisches. Und was ihr jetzt machen könnt, wenn ihr an diesem Workshop teilnehmt, ist das Wissen oder die Erkenntnisse, die ich während meiner Examensvorbereitung gesammelt habe, verarbeiten. Das heißt, ihr könnt die Informationen entweder aufnehmen und interessant finden, vielleicht umsetzen, oder ihr könnt auch sagen, ja, okay, das hat für mich nicht gepasst, ich ziehe mal weiter. Das heißt, auf einer rein biologischen Ebene, ne, haben wir hier physische Reize. Ihr seht den Bildschirm, ihr hört mich und diese Reize fließen in euer Gehirn. Was dann im Gehirn passiert ist, dass wir kontextualisieren, verstehen, etwas aus diesen Sinneseindrücken machen. Und was wir dann machen ist, wir schicken Signale an unser Nervensystem. Also der Fakt, dass ich meine rechte Hand hier bewegen kann, liegt daran, dass meine Nerven aus meinem Gehirn diesen Befehl an meine rechte Hand senden. Das kann man aber auch auf größere Dinge übertragen. Das heißt, mein Gehirn sendet Reize, schickt sie an mein Nervensystem und dann führe ich eine Aktion aus. Das heißt, total runtergebrochen, welches Ergebnis wollen wir haben? Welche physische Realität wollen wir haben? Wir wollen ein bestandenes Examen. Das heißt, wir müssen uns fragen, welche Aktionen bringen uns dahin, dass wir dieses physische Ergebnis-Examen haben? Bei mir jetzt in Bezug auf den Workshop war es, Werbung zu machen auf Instagram, die Slides zu kreieren, mir Gedanken zu machen, wie ich euch am besten weiterhelfen kann. Und das hat dazu geführt, dass dieser Workshop jetzt zustande gekommen ist. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir auf diesen Kreislauf, und das passiert ja mit allen Dingen überall, das ist jetzt auch nichts Neues, ich denke, das war euch auch klar, aber ich finde, wenn man das mal so runterbricht, versteht man, es sind einzelne Schritte, die immer passieren. Und der Aspekt, auf den wir einwirken können, ist, wie wir die Reize von außen verarbeiten. Und das ist das Mindset. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Ich möchte, dass ihr heute einige Dinge hinterfragt. Und ich möchte, dass ihr euch jetzt einmal euren Stift und euer Papier nehmt und euch mal kurz für eine halbe Minute darüber Gedanken macht, welcher negative Glaubenssatz über eure Examensvorbereitung, das kann was sehr Konkretes sein wie Strafrecht traf ich nie oder das ist doch viel zu schwer, whatever. Also einen Kern negativen Glaubenssatz in Bezug auf euer Examen und den einmal vor euch auf das Papier schreiben. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr mal einen Daumen in den Chat schreiben. Super, da trudeln schon die ganzen Daumen ein. Wunderbar, das brauchen wir später nochmal. So, ich warte mal noch, bis alle Daumen eingetrudelt sind. Sehr schön. Okay. Top, okay. Ich mache mal weiter. Für alle, die eben gut aufgepasst haben, die einfache Formel lautet, Examen ist gleich Leistungsabfrage und wir haben Leistung definiert. Wisst ihr noch, welche die drei Punkte waren, wie ich Leistung definiert habe? Einmal kurz in den Chat schreiben, bitte. Wer alle vier weiß, kann alle vier reinschreiben, könnte aber auch erstmal einzeln reinschreiben. Wissen, richtig. Was war das zweite? Systemverständnis, sehr gut. Mhm. Zeitmanagement, sehr gut. Schwerpunktsetzung, ey, ihr seid top, alles klar, vielen Dank. Alle richtig gemacht. Zurück zum Content. Der erste Punkt, Wissen. Und da möchte ich einmal große Props an die liebe Diane geben. Ich weiß nicht, ob sie jetzt auch im Call mit drin ist. Ihr könnt sie aber auf jeden Fall auf Instagram finden unter @ichliebejura. Und zwar kämpft die für unsere Sache. Die schreibt gerade eine Dissertation, also ihre Doktorarbeit, über die Stoffhülle. Darüber, wie das für Studierende ist und also forscht an diesem Thema. Und da wird es bald, also die Dissertation, die wissenschaftliche Arbeit geben, aber es wird auch ein Buch rauskommen, was die liebe Diane gerade verfasst, was ein Studienbegleiter für ihr Studierende sein soll, um die große Überforderung, Stofffülle in den Griff zu kriegen. Und die hat einen Begriff geprägt, und zwar das Kernwissen. Tatsächlich gibt es nur ein Drittel an Kernwissen, was wir wirklich auswendig wissen müssen. So, das heißt, das ist schon die erste große Differenzierungsfrage. Verstehen wir, wenn wir uns Lernstoff angucken, was wir wirklich, wirklich wissen müssen, was wir wie aus der Pistole geschossen wissen müssen, was ist das Kernwissen, was ist Vertiefungswissen und was ist das Nerd-Level? Ne? Also wenn jemand so mit Gesetzeshistorie und Rechtsprechung von St. Nimmerleinstag kommt, das ist das Nerd-Level. Das heißt, meiner Erfahrung nach, das ist ja wirklich eine Empfehlung ohne Gewähr, braucht es wesentlich, wesentlich weniger Wissen, aber dafür starkes und sicher sitzendes Kern- und Basiswissen. Verständnis. Ich werde darauf später nochmal genauer eingehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dazu wirklich einmal eine vollkommen einen juristischen Workshop zu machen. Das mache ich jetzt hier nicht, weil ich auch denke, es ist am Abend, wir haben jetzt schon wahrscheinlich alle genug Jura gemacht. Ich bleibe jetzt hier auf der Metaebene, aber das finde ich immer faszinierend, wenn ich mit Kommilitonen spreche und sowas in den Raum werfe von irgendeinem Vertrag oder halt irgendwas und da nicht direkt ein Gefühl von einer Norm kommt. Also ich glaube, oder das hatte ich auch letztens, eine ganz interessante Aussage, ja, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Und dann ist so, ja, das steht doch im Gesetz. Also ich weiß, das sagen ganz, 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 ganz viele, aber das Gesetz ist unser Freund. Das Gesetz ist dabei. Und ich habe wirklich Zeit verbracht, jetzt vor der mündlichen, da war ich ein bisschen unterwegs, hatte ich einen Transfer in China, habe ich in Beijing für 7 Stunden am Flughafen gechillt. Ich habe einfach das WGB gelesen. Wie ein Buch. Ich wollte mal, also ich bin chronologisch von vorne nach hinten durchgegangen und habe mir das wirklich zu Gemüte geführt. Es gibt, und es ist spannend, was ich da gefunden habe, ganz viele Lücken oder graue Ecken, an denen ich mich, kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr so in manchen Normbereichen so total selten unterwegs seid und dann habt ihr so Angst vor den Normen, so, und beim Lesen ist es schon so ein bisschen irgendwie, das muss auch jetzt schwierig sein, weil ich habe doch keine Ahnung, kein Lehrbuch dazu gelesen, kein Skript, ich habe es noch nicht in der Vorlesung gehört. Und da möchte ich euch wirklich motivieren und animieren, mutiger in fremde Gesetze reingehen. Also auch hier in Bezug auf Gesetze anwenden. Ich habe unfassbar viele Klausuren geschrieben, wo ich mit Gesetzen, die ich noch nie, also wo ich noch nie was dazu gelernt habe. Das ist unfassbar, was man da lernt, wenn man in dieser Schwimmsituation ist. Und der letzte Punkt, das ist so mein Lieblingspunkt, das ist so ein bisschen Guilty Pleasure von mir. Ich sortiere gern Dinge neu. Also, und zwar rechtsbereichsübergreifend. Also sich mal überlegen, okay, was heißt Fahrlässigkeit im Zivilrecht, was heißt Fahrlässigkeit im Strafrecht? Diese Brücken mal zu schließen, zu verstehen, okay, was ist, ich habe zum Beispiel mal alle Straftatbestände nach dem Schutzgut sortiert, einfach mal for fun. Oder das ist etwas, was ich eh allen empfehlen würde, mal einfach mal alle Ansprüche, die es gibt, alle mal sammeln und nach Rechtsgebiet sortieren. Also einfach dieses ich habe einen Satz gelesen, der hat bei mir total geklungen in der Umfrage, und zwar kein Systemverständnis, sondern nur ein Haufen einzelner Rechtsgebiete. Und es ist ja logisch, wir lernen den ganzen Stoff ja immer in diesen Rechtsgebieten. Was, wenn wir aber die mischen und so Metagebiete kreieren. Und das geht nur, wenn wir uns also trauen, wie so eigene Lernunterlagen zu erstellen. Nicht nur Zusammenfassungen von Skripten oder Lehrbüchern, die andere geschrieben haben, sondern überlegen, okay, unter was für einem Schlagwort könnte ich jetzt rechtsbereichübergreifend Dinge neu sortieren. Aber wie gesagt, das ist ein Riesenthema, das ist jetzt nur angekratzt, das würde ich gerne nochmal in einem separaten Workshop mit euch zeigen, was ich damit meine und konkret auch am materiellen Recht das festzumachen. Aber das ist etwas, was ich wirklich nur empfehlen kann, um das Systemverständnis zu stärken. So, jetzt kommt eigentlich mein Lieblingsthema, Zeitmanagement. Ich habe Klausuren nie in 5 Stunden geschrieben. Ich habe sie höchstens in 4 geschrieben, manchmal sogar in 3. Warum? Ich habe mir gedacht, wenn ich in 3 Stunden eine Klausur schreibe und sie benoten lasse und ich bestehe oder in 4 Stunden, dann habe ich, was Zeit angeht, im Examen kein Problem. Ist es dann klar, dass das keine 18-Punkte-Klausuren sind, wenn ich in 3 Stunden eine Strafrechtsklausur schreibe. Aber was mir das gibt, ist das Wissen, dass ich es könnte, einmal, und die Sicherheit, wenn ich dann im Examen sitze und ich bin nach 4 Stunden fertig, habe ich immer noch eine Stunde Zeit, um eventuell zum Problem zurückzugehen, was weiter auszufinden. Ich weiß nicht, vielleicht mal kurz Abstimmung in die Gruppe. Wer von euch darf im Examen am Laptop schreiben? Mal kurz Daumen hoch, bitte. Ah, cool. Das sind ein paar, ja. Also, ich würde es euch nur empfehlen. Alle, die ich kenne, die die Wahl hatten und die handschriftlich genommen haben, haben es bereut. Und ich kann euch sagen, das ist ein Vorteil beyond imagination. Also, was ich so klausurtaktisch eigentlich immer mache, dass ich zuerst die Sachen schreibe, die ich sicher kann, dass ich aber runtergeschrieben habe. Und ganz oft, auch wenn das irgendwie, ich weiß, irgendwie in der Prüfung muss das oben hinkommen, lasse ich es einfach frei und habe dann in der letzten Stunde, die ich quasi eh übrig hatte, mir dann Zeit genommen und wirklich mal eine Viertelstunde, 20 Minuten über ein Problem nachgedacht und konnte das oben einfach einfügen. Also auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt, am Laptop schreiben. Genau, also dann habe ich 3-mal die Woche Klausuren geschrieben und zwar immer ausformuliert. Außer es ging halt wirklich, wirklich gar nicht, aber das war wirklich mein Tonus, weil ich viele Dinge, also materiellrechtliche Dinge, dadurch im Fall gelernt habe. Das heißt, ich habe nicht erst Theorie gelernt und musste dann im Fall erkennen, was das ist, sondern ich habe viel Theorie im Fall gelernt. Ich habe direkt gelernt, wie kann mir das im Fall begegnen. Und der letzte Punkt ist irgendwie immer so mein Lieblingspunkt. Hier, ausführlich nacharbeiten. Es gibt kein ärgerlicheres Gefühl, wenn ihr im Examen sitzt oder in der Klausur sitzt und es kommt was dran, was ihr genauso schon mal gemacht habt, aber ihr habt nicht ordentlich genug nachgearbeitet, sodass ihr euch nur erinnern könnt, dass ihr es gemacht habt, aber nicht wie genau. Und das ist für mich auch so ein emotionaler Grund gewesen. Und da gehe ich später auch nochmal genau drauf ein, aber das ist so eine Grundhaltung, die mir total wichtig ist. Ich habe am Anfang meines Jurastudiums asoziale Noten geschrieben, so gute Noten geschrieben. Aber ich war auch so eine richtige Hardcore-Lernerin. Ich habe kein Leben gehabt. Und ich habe für mich persönlich entschieden, dass mein Leben mehr sein soll, als nur am Schreibtisch sitzen. Und für mich ist persönliche Freude in meinem Leben enorm wichtig. Und die Freude, im Examen zu sitzen, und es kommt was dran, was du genauso schon mal in der Probeklausur gemacht hast oder ein bisschen anders halt. Und du kannst es genau wiedergeben. Ey, wie geil ist das denn? Das ist etwas, was mich total motiviert hat, wo es mir Freude gemacht hat, zu sagen, okay, das arbeite ich jetzt genau nach. Und mir dann vorgestellt habe, schon beim Nacharbeiten, boah, ey, wenn das im Examen drankommen würde, dann würde ich das Argument bringen und das Argument bringen und das Argument bringen und so ein bisschen auch so Eier in der Hose zu entwickeln. Und Eier in der Hose zu entwickeln, auch Fehler zu machen. Weil mir ist gerade was eingefallen, ich habe eben eine Folie übersprungen und wir springen jetzt da mal zurück, weil das voll wichtig ist. Bevor wir nämlich das Ganze erklärt haben und ich zu der Definition von Leistung gegangen bin, wollte ich euch eigentlich erzählen, dass ich einen ganzheitlichen Ansatz verfolge. Und dass es auch zum Beispiel, wie es hier sichtbar wird, überhaupt nicht schlimm ist, Fehler zu machen. Und ich glaube, ich füge das jetzt hier auch da ein, einfach weil es gerade so perfekt passt. Wie viele von euch kennen das Gefühl, wie in so einer Starre zu verfallen, so ohnmächtig zu sein und irgendwie lieber nichts zu sagen, vielleicht auch in der AG oder im Rap oder so, weil man sich nicht sicher ist und Angst hat, was Falsches zu sagen? Ihr müsst ja sich in die Gruppe schreiben, aber ihr könnt mal für euch prüfen, ob ihr das Gefühl kennt. Was ich dazu nur sagen kann, ist, das Perfide meiner Meinung nach an der Art und Weise, wie wir geprüft werden, ist, dass sich irgendjemand einen Tanz ausdenkt. Also der Prüfer denkt sich eine ganz bestimmte Geschichte aus und genau so soll am Ende die Lösung aussehen. Das hatte ich in meiner mündlichen jetzt richtig krass. Wir kennen alle den Tankstellenfall, Abgrenzung, Diebstahl, Betrug. Und man kann durchaus mit dem Diebstahl anfangen und dann auf den Betrug gehen. Das ist legitim. Der hatte aber im Kopf, er will mit dem Betrug anfangen. Und hat mein Kollege mit dem Diebstahl angefangen und der war schon so... Also, damit hätte ich jetzt nicht angefangen. fand ich total spannend, weil mir dann nochmal klar geworden ist, soll ich deine Gedanken lesen? Das ist ja absolut vertretbar, mit einem Damendiebstahl anzufangen. Und das passiert bei einer Klausur. Da hat sich jemand einen Tanz ausgedacht und wir sollen ihn dann, ohne den Tanz zu kennen, vortanzen. Niemand. Oder die aller wenigsten, also das ist der obere Punktebereich, ist ja klar, kriegt das genau hin, kann die Gedanken vom Prüfer aus dem Sachverhalt genau rauslesen, kennt alle Variationen, wie man sowas aufziehen kann und bringt dann perfekt eine 18-Punkte-Klausur hin. Wir, die normalen Menschen, werden Fehler machen. Punkt. Können wir direkt alle 10 ziehen. Wir brauchen überhaupt keine Angst haben, was Falsches zu machen. Wir werden es sowieso. Wir können viel selbstbewusster werden in unserer Art, Fehler zu machen. Solange sie vertretbar sind, ist das nicht so ein Ding. Und das klingt zwar logisch auf einer mentalen Ebene, aber das macht emotional ganz viel. Wenn wir uns erlauben, weil bei mir zumindest ist so in 8 von 10 Fällen, wo ich meine Fresse halte, weil ich irgendwie Angst habe, es ist nicht richtig, wäre es eigentlich richtig gewesen. Und ich denke mir danach, jetzt ist mal gesagt. Also, das kurze Einschub zum Thema Fehler und jetzt zu der Folie, die ich übersprungen habe. Der ganzheitliche Ansatz. Wenn ich gesund bin, bin ich leistungsstark. Das habe ich gelernt. Und das ist, ich hoffe, ihr seid in Ordnung damit, dass ich eine etwas kraftvolle Sprache benutze, aber das ist verfickt nochmal wahr. Wenn ich gesund bin, dann bin ich auch leistungsstark. Und wenn ich unzufrieden und frustriert bin, bin ich nicht leistungsstark. So. Das heißt, eure Gesundheit, euer Wohlbefinden, es hat einen signifikanten Einfluss darauf, ob ihr gut leisten könnt. Ich meine, wer von euch muss sich anstrengen, einen Serienmarathon mit seiner Lieblingsserie zu machen? Ich muss mich dafür nicht anstrengen. Ich freue mich darauf. Ja? Und diese Freude, etwas zu tun, was wir gerne machen, das wollen wir auf die Jurawelt übertragen, weil dann ist Jura nicht mehr so anstrengend. Dann macht es uns ja Spaß. Und das Beispiel, was ich ja eben gebracht habe mit dem, ey, stellt euch mal vor, ihr sitzt da im Examen, alle haben mega Schiss, mega die schwierige Klausur. Und ihr habt genau so eine Klausur schon mal gemacht und sau ordentlich nachgearbeitet. Wow, was ein Gefühl. Und vielleicht kriegt ihr so ein bisschen Gespür dafür, wie ich so denke, wie ich versuche, uns selbst quasi auszutricksen, damit wir bessere Ergebnisse erzielen. So, das zum Thema Zeitmanagement. Jetzt kommen wir zum Thema Schwerpunktsetzung. Es ist ungefähr so, dass die Hälfte von denen, die jetzt dieses Jahr Examen schreiben, im REP sind und die andere Hälfte nicht. Was ich erstaunlich viele finde, also viele, die nicht im REP sind, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass meine Zielgruppe so ein bisschen viel die sind, die so ein bisschen, ja, ich mach's auf eigene Faust und so. In Bezug auf die Schwerpunktsetzung bei dem Punkt Lern schon so, habe ich mir gedacht, ich glaube, ein enormer Vorteil, den ich hatte, dadurch, dass ich kein REP besucht habe, ist, dass ich vollkommen allein auf mich gestellt war, was die Frage der Schwerpunktsetzung beim Lernen ist. Ich kenne die rheinland-pfälzische JAPO in- und auswendig, weil ich musste, um zu begreifen, was ich priorisieren muss, was ist das Kernwissen, musste ich die Rechtsbereiche insoweit durchdringen, dass ich diese Information rausziehen konnte. Im REP wird es ja vorgegeben. Da hat man ja diesen Plan und dann, ich habe oft den Satz gehört, naja, das ist so dieses, man setzt sich halt rein, hat man sicher einmal alles wiederholt. Und da macht das ja das REP für einen. Und ich habe überhaupt nichts gegen das REP. Ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich das sehr, sehr vielen Leuten enorm hilft, das dort zu machen. Ich hatte das Gefühl, dass das für mich keine Erleichterung wäre, sondern mir tatsächlich eher etwas nimmt, weil ich eben ein Typ bin, der sehr gerne Dinge auf die eigene Art macht. Ich war tatsächlich in einer REP-Vorlesung einmal, und das war also mit einer so einer REP-Probestunde, und das war dann auch das letzte Mal, dass man mich im REP gesehen hat. Also lernt schon so. Und das auch in Bezug, also nicht nur darauf bezogen, okay, wenn ihr jetzt zum Beispiel im REP seid und ihr müsst euch quasi gar nicht mit dem auseinandersetzen, was sind jetzt die Schwerpunkte innerhalb der verschiedenen Rechtsbereiche, weil ihr das vorgegeben bekommt vom REP. Wenn wir ein neues Thema haben, nehmen wir jetzt mal Gesamtschuld, gestörte Gesamtschuld. Wenn ihr ein Thema vor euch habt, dann schon mit dem Blick den Lernstoff zu vertiefen und zu lernen mit, wie könnte das in der Klausur abgeprüft werden? Wie könnte man einen spannenden Sachverhalt daraus machen? Wie würde, wenn ich ein Prüfer wäre und irgendwie auf eine bestimmte Meinung oder auf einen bestimmten Rechtsgedanken kommen möchte, wie würde ich das anlegen? Also quasi immer schon mit der Brille des Schwerpunkts lernen. Das zweite ist Sachverhaltsanalyse. Und ich glaube, das ist die Stärke, die mir wirklich zum Examen geholfen hat. Das ist so ein bisschen dieses, die Gedanken des Klausurerstellers lesen. Also den Sachverhalt so analysieren, dass ihr versteht, wo die Schwerpunkte gesetzt werden müssen. Und da gibt es eigentlich zwei Herangehensweisen, die relativ Sinn ergeben. Einmal Klausuren dieser Art. Also da gibt es Konstellationen, die werden zum Beispiel die Trittschadensliquidation mit dem Transporteur und wir haben hier den Verkäufer, den Käufer. Das ist so eine ganz klassische, das ist so ganz so genau so Beispiel Trittschadensliquidation so dieser Art. Ich habe jetzt in Klammern geschrieben mit Twist. Warum? Weil es ja Examen, das heißt, es ist nicht einfach der Standardfall, sondern es ist oft der Standardfall mit einem Twist. Und diese Aussage habe ich tatsächlich von Jurability und das ist der nächste Shoutout in diesem Vortrag, weil das ist ein Podcast, den kann ich euch wirklich nur empfehlen. Der hat Examensklausuren bis in die letzten 30 Jahre analysiert mit den Prüfungen, den Musterlösungen und analysiert ganz genau, wie wenn dieses Thema drankommt, man antworten muss, damit man halt durchkommt. Und dieses Klausuren dieser Art mit Twist ist quasi ein Wording, was ich jetzt von ihm habe. Und das andere ist, und das ist, glaube ich, ein Klassiker, das wird, glaube ich, auch vielen Repetitorien gezählt, dass nichts steht umsonst im Sachverhalt, aber im Ernst. Ich teile euch jetzt ein Geheimnis, was ein bisschen mit diesem Systemverständnisgedanken zusammenhängt, weil da treffen sich diese beiden Punkte. Wenn ich einen Sachverhalt bekomme und da ist eine fette Passage, wo etwas beschrieben ist und ich sehe, das ist viel Text, ne, visuell, aber ich weiß bei Gott nicht, was für ein Problem das ist, dann, das ist quasi auch ein Learning von Jurability, dann ist es besser, ich schreibe da irgendwas hin und bin kreativ, nutze mein System, ziehe mir alles her, was ich habe, als nicht dazu zu schreiben. Nach seiner Analyse ist das größte Problem mit dem Problem nicht, dass die Leute nicht Probleme behandeln können, sondern dass sie nichts dazu schreiben. Und da kommt auch wieder die Angst vor Fehlern hin. Ich würde in der Klausur immer, wenn ich keinen Plan habe, immer mir eher was ausdenken, versuchen, andere Rechtsgedanken heranzuziehen, als nicht zu schreiben. Und wir machen das aber nicht, wenn wir Angst haben, etwas Falsches zu schreiben. Aber wenn wir diesen Gedanken, die Angst, etwas Falsches zu schreiben, einfach direkt rauskicken, sind wir total frei. Und wir wissen das alle, es gibt so viele, also absurde. Ich glaube, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir hatten einen Strafrechtsprof, der war einfach so im ersten Semester Mindermeinungen, das sind meine Meinungen. Der war so, also hardcore, der hat die absurdesten Sachen vertreten, hat uns das im Arti beigebracht. Wir mussten das alles umlernen danach und das ist ein Prof. Also da hier die Ermutigung und Inspiration, ne? Wenn ihr merkt, im Sachverhalt, da ist viel, immer was schreiben. Ja, und das Lustige ist, und das werdet ihr merken, wenn ihr euch traut, von diesem ich will keine Fehler machen, rauszugehen, ihr kommt auf krasse Sachen. Wenn ihr merkt, okay, wenn ihr einfach nur im Sachverhalt, einfach den nicht abschreibt, aber den nur analysiert, was da passiert, was denkt der andere, was denkt die eine, ihr kommt dann schon. Zumindest habt ihr dann was dazu geschrieben, vielleicht Rechtsgedanken geäußert, da ist dann nicht nichts, dann ist zumindest das Problem erkannt. So, das zum Thema Schwerpunktsetzung mit der großen Empfehlung Jurability. Mega der geile Podcast. Okay, wir haben die einfache Formel. Examen sind eine Leistungsabfrage. Wir haben Leistung definiert. Ich hoffe, ich ärgere euch nicht, aber kann mir... okay. Ich sehe gerade mal, hier sind ganz viele Fragen. Ich schieb mal kurz die Fragen hier ein und wer mag, darf mir einmal auch in den Chat die vier Begriffe nennen, mit denen wir Leistung definiert haben und in der Zeit beantworte ich und lese ich mal kurz die Fragen. Woher hast du die Klausuren genommen? Uni-Klausurenkurs? Nein. Unbezahlte Werbung? Juracademy. Hast du mit Hilfe die Klausuren geschrieben und wie würdest du ans Klausurenschreiben rangehen, wenn man recht große Lücken hat im materiellen Recht, als erst Theorie lernen und am Fall lernen? Sehr, sehr gute Frage, Charlotte. Vielen Dank. Klausuren schreiben, benoten lassen. Es aushalten, 2 Punkte, 3 Punkte, 1 Punkt, 0 Punkte zurückzubekommen und die Klausuren dann nacharbeiten. Das hat auch den Effekt, dass ein ganz anderes emotionales Engagement drin ist. Wir müssen sowieso Wert und Leistung trennen. Das, it's a whole nother story, so. Durchweg 0 Punkte zu bekommen, hat nichts mit deinem Wert, nichts mit dir als Mensch zu tun. Das ist einfach Papier. Du hast halt, so. Und wenn du vor allem eine Klausur schreibst und Noten lässt in einem Bereich, wo du, den du vielleicht noch nie gelernt hast, so, dann ist doch klar, wenn du überhaupt 1 Punkt hast, hast du ja schon gewonnen. Das macht unfassbare Angst davor. Ich weiß das. Macht's einfach. Und je mehr ihr das macht, also wirklich auch Klausuren schreiben in Bereichen, die ihr nicht könnt, ihr lernt so viel schneller. 5-mal schneller, meiner Meinung nach. Gute Frage, hätte ich auch gerne gewusst, bin in gleicher Situation. Also wie gesagt, große Lücken im materiellen Recht, Klausuren schreiben, es benoten lassen, Sodom und Gomorra haben, also wirklich, das wird hart. Aber danach, ey, das vergesst ihr nicht, was ihr da dann nacharbeitet. Wie arbeitet man denn am besten nach oder wie hast du es nachgearbeitet? Auch sehr gute Frage. Ich habe mir immer direkt nach dem Schreiben einmal die Lösung angeguckt. Und dann, so haben sie es gemacht. Aber nur angeguckt, weil dann war ich auch müde und hatte auch keinen Bock mehr. Ich habe es mir nur angeguckt und dann, okay, das haben sie gemacht. Dann habe ich gewartet, bis meine Korrektur zurückkam, habe mit meiner Korrektur die Musterlösung mir durchgearbeitet und wie so, als ob ich selbst Unterricht machen würde, also selbst eigene Unterlagen erstellt. Und immer, also weniger ist mehr, meiner Meinung nach. Also wirklich so die Key-Schemata, die Key-Erkenntnisse da rausgezogen. Und ich habe so eine kleine Ablage gehabt und ich habe das dann da reingelegt. Und dann habe ich immer eine Woche nochmal gewartet und dann das nochmal, also von papierisch dann in meinen Laptop übertragen, sodass ich mindestens 3-mal den Stoff hatte und jedes Mal was damit gemacht habe. Beim ersten Mal nur angeguckt, beim zweiten Mal händisch zusammengefasst und dann auch mal nachgelesen, also dass ich es wirklich verstehe, und beim dritten Mal in meinen Laptop übertragen. Und das halt immer in Abständen von so circa 4 bis 5 Tagen. Genau. Durch die großen Lücken im materiellen Recht fühlt man sich so schnell überfordert mit den Klausuren ohne Hilfsmittel. Okay, erstmal Lina, Bombe, Dia, Isabel, Seka, Anna, sehr gut, danke für die Definition, ne? Leistung ist gleich Wissen, Systemverständnis, Zeitmanagement. Und die, auf den letzten Aspekt, ja, darauf gehe ich jetzt ein. Und zwar hat Anna geschrieben, durch die großen Lücken im materiellen Recht fühlt man sich so schnell überfordert mit den Klausuren und Hilfsmittel. Ja, das fühle ich. Also ich muss auch sagen, ich habe ja zwischendurch mein Studium abgebrochen. Ich habe ja 1,5 Jahre lang kein Jura gemacht. Also ich war wirklich so, was ist noch mein Anspruch, als ich angefangen habe? Ich hatte auch riesige Lücken. Deswegen, also ich kann euch allen sagen, wenn ihr große Lücken habt und ihr schreibt im nächsten halben Jahr, ihr könnt das schaffen. Ich habe auch riesen Lücken gehabt, als ich angefangen habe. Überforderung. Wenn wir aufhören zu glauben, dass wir alles wissen müssen, sondern nur das Kernwissen, wenn wir ein grobes Systemverständnis haben und wenn wir wissen, dass wir mit der Zeit klarkommen und auch wissen, dass wir Schwerpunkte erkennen, dann bekommen wir Sicherheit. Und ich möchte jetzt kurz mit euch über Sicherheit reden. Denn was ich so wahrgenommen habe, und das ist auch die Intention, warum ich überhaupt den Podcast und das alles hier gemacht habe, das Examen ist für viele von uns wirklich das Damoklesschwert, es ist sau wichtig. Bei uns allen hängt, also ich habe immer gesagt, ich bin eine kleine Maus mit Abi, obwohl ich seit 100 Jahren sau viel mache und sau viel leiste, bin ich immer noch, also jetzt nicht mehr, aber davor war ich immer eine kleine Maus mit Abi. Und das ist fürs Nervensystem, für unser ganzes System eine enorme Belastung, dieses Riesending, diese Riesenstofffülle. Und deswegen habe ich auch versucht, das hier greifbar zu machen. Es sind ganz einfache Schritte, es sind Dinge, die wir einfach lernen, üben können. Und wenn wir in diesen 4 Dingen hier Sicherheit bekommen, dann wird die Examensvorbereitung auch weniger krampf. Und ich möchte jetzt einmal, mache jetzt kurz was, ein bisschen Esokram, kurz die rechte Hand nehmen und auf eure Brust legen, so da, wo das Herz ist, und einmal kurz tief einatmen und aus. Mal kurz wahrnehmen, wie war das bisher? wie fühlt ihr euch jetzt gerade? Und ich möchte jetzt, das müsst ihr nicht in den Chat schreiben, aber dass ihr einmal reinfühlt, was gibt euch Sicherheit in eurem Leben? Fühlt man euer Herz, spürt man euren Herzschlag, euren Atem? Ist es vielleicht Familie, Freunde, der Partner, vielleicht spazieren gehen, Musik, ein Hobby? Und stellt euch mal vor, dass was auch immer das ist, was euch Sicherheit gibt, vielleicht auch ihr selber oder auch ein Gegenstand, euer Bett, euer Schreibtisch, dass ihr dieses Etwas, was auch immer das ist, einmal so vor euch seht und euch vorstellt, dass wie wirklich so Sicherheit von dieser Sache zu euch rüberstrahlt. Und dieses Gefühl von, es kann nichts passieren. In Wirklichkeit ist alles gut. Das einmal so ganz bewusst in euren Körper einzuladen. Und ich möchte gerne, dass ihr jetzt die Augen wieder aufmacht und mal so spürt, wie ihr euch jetzt so fühlt. Und vielleicht unter den Glaubenssatz, den ihr am Anfang aufgeschrieben habt, mal ein Wort oder einen Satz hinschreibt, was für euch diese Sicherheit symbolisiert. Einfach mal für euch, dass ihr das mal sichtbar macht. So. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin sehr entspannt. Ich bin mega happy, mit euch hier zu sein. Ich hoffe, ihr seid auch entspannt. Ich hoffe, ihr seid auch happy und freut euch, mit mir hier zu sein. Wie ihr vielleicht merkt, es ist total einfach, kreativ zu sein, Wissen aufzunehmen, wenn unser Nervensystem entspannt ist. Und unser Nervensystem ist nur entspannt, wenn wir uns sicher fühlen. Ich kann euch sagen, wenn ihr morgens aufwacht, mit einer riesen Angst, mit dem riesen Druck und euch so an den Schreibtisch setzt. Ich kenne das, ich war da, ich glaube, wir kennen das alle. Und dann vergehen 3-4 Stunden, steht wieder auf, ihr seid immer noch gestresst und frustriert und ihr habt überhaupt nichts verstanden. Das liegt daran, dass es einfach gehirnchemisch nicht möglich ist, wenn man in so einem erhöhten Stresszustand ist, auf die größeren Areale im Gehirn zuzugreifen. Da kann ich auch die letzte Podcast-Folge empfehlen. Da hat Dr. Jo Aschenbrenner, also eine Juristin vom Herrn, Dr. Summa Cum Laude, LLM, Großkanzlei, und erzählt jetzt was über Meditation und Gehirnchemie. Also das kann ich sehr empfehlen. Da erklärt sie eben, dass wir dieses kreative Denken, was wir brauchen, um zum Beispiel mal so Schwerpunkt Freestyles hinzuhauen, brauchen wir ein entspanntes System. Denn wenn ich gesund bin, bin ich auch leistungsstark. Und damit wir nicht nur Juristen sind, sondern auch glückliche Juristen sind, müssen wir auch glückliche Menschen sein. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und damit wir nicht nur glückliche Menschen, sondern auch glückliche Juristen mit bestandenen Staatsexaminer sind, möchte ich euch einmal erzählen von dem neuen Programm, was ich jetzt ins Leben gerufen habe. Und zwar ist es ein Coaching-Programm, was sich Human Design, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, nutzt, um herauszufinden, wie Lernen für dich funktioniert. Weil vielleicht bist du ähnlich wie ich und viele Sachen funktionieren für dich genauso, aber vielleicht bist du auch ganz anders. Und da werde ich auf jeden Fall in die WhatsApp-Gruppe später auch nochmal einen Link reinstellen, wer da Bock drauf hat. Denn das ist für Menschen, die sich aktuell in der Examensvorbereitung befinden. Und das ist für Menschen, die neugierig sind und herausfinden wollen, ob sie in kürzerer Zeit mit mehr Freude ihr Examen schaffen können. Weil das ist meine These, mit der ich jetzt gerade losgehe, was ich herausfinden möchte, ob das Ganze nicht auch wesentlich schneller und glücklicher geht. Genau. Jetzt zum Schluss habe ich noch ein paar Meta-Erkenntnisse, weil es mir so einen Spaß macht, diesen Vortrag vorzubereiten und ich so ein paar Sachen, die man fürs Lernen nutzen kann, jetzt hier quasi auf einer Metaebene auch eingebaut habe. Und zwar, Wiederholung ist key. Ich wette, jeder von euch kann jetzt diese Formel perfekt wiedergeben. Examen ist gleich, könnt ihr euch auch alle denken. Eine Leistungsabfrage Leistung ist gleich. Und ich werde euch jetzt nicht, um euren Intellekt nicht zu beleidigen, nochmal bitten, das in die Gruppe zu schreiben. Aber ich bin mir sehr sicher, dass mir jetzt alle geschlossen wiedergeben können. Wissen, Systemverständnis, Zeitmanagement und Schwerpunktsetzung. Und was gibt uns das Ganze? Das könnt ihr jetzt alle nochmal in die Gruppe schreiben. Was war jetzt hinter der letzten geschwungenen Klammer, was war das Ergebnis? Sicherheit, I love it. Okay, Wiederholung ist key. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Sachen nicht wiederholen, weil wir unseren eigenen Intellekt nicht beleidigen wollen, so wie ich jetzt bei euch nicht. Aber Wiederholung, es kann total chillig sein, total lustig sein, so wie wir es jetzt hier gemacht haben. Das war eine grafische Darstellung, es waren nur die Basics, war jetzt auch nicht viel, aber ihr habt gesehen, es ist jetzt, wir müssen nicht mal anstrengen, um das wiederzugeben. Es ist so komplett offensichtlich. Wir haben und vielleicht insgesamt 3 bis 4 Minuten darüber gesprochen. So. Stell dir vor, mit jedem Schema, mit jedem juristischen Schema würdet ihr 3 bis 4 Minuten brauchen, um das so wiedergeben zu können. Eigentlich ganz cool, oder? Also Wiederholung ist key, aber sexy. Warum? Kennt ihr das Gefühl, sich im Kreis zu drehen? Was zu lesen, was man eigentlich wissen müsste und dann ist irgendwie ein kleiner Aspekt dabei, man ist so, oh mein Gott, ich habe alles vergessen, fuck, Minderjährigenrecht, wie geht das nochmal, fuck, alles vergessen. Das ist dann dieses Gefühl mit, das hat man doch schon 100-mal gemacht, warum habe ich gerade das Gefühl, dass ich das nicht kann? Einmal, ein großes Problem ist, dass viele Dinge komplizierter ausgedrückt werden, als es müssten in Lehrbüchern und einfach anderes Wording benutzt wird. Und auf einmal wird ein anderes Wort was benutzt und dann geht die ganze Angst direkt hoch, wir können es nicht mehr oder wir haben was ganz groß vergessen. Aber wenn wir gefragt werden würden, und das habe ich eigentlich nicht so vorbereitet, aber werfe ich jetzt trotzdem kurz ein, es gibt eine Methode, die feiere ich des Todes. Und zwar heißt die Blank Paper Method. Ihr nehmt einfach ein weißes Papier oder am besten so 5 oder 10 und schreibt alles auf, was ihr zu etwas wisst. Baurecht, Doppelpunkt. Und dann geht's los. Es ist faszinierend zu sehen, wie viel mehr wir wissen. Andersrum, wenn wir ein Lehrbuch lesen und wir sind eigentlich Baurechtsprofis und dann steht da was nur ein bisschen anders, geht direkt die Angst los, oh, wir können irgendwas nicht. Das ist aber ein Trugschluss. Das ist einfach nur, weil wir denken, dass irgendjemand im Außen, wenn er nur einen Ort anders benutzt, also wir auf jeden Fall Unrecht haben. Und ich möchte euch die Erfahrung ermöglichen, zu sehen, wie viel ihr eigentlich wisst. Also, Wiederholung ist key, aber sexy. Also so, dass es Spaß macht. Ganz oft drehen wir uns nicht im Kreis oder können Sachen nicht, sondern wir haben eine Spirale. Und bei einer Spirale kommt man ja auch, ich weiß nicht, ob man das jetzt verstehen kann, aber ich stelle vor, hier ist etwas, sowas Vertikales. Und eine Spirale kommt ja auf jeder Ebene an diesem gleichen Punkt wieder vorbei. Wir können jetzt entweder denken, oh Mann, wir laufen nur auf der gleichen Stelle, wir raffen gar nichts. In Wirklichkeit vertiefen wir aber unser Wissen. Wiederholung ist key, aber sexy. Das Letzte, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist das Baumsystem und Hierarchien. Dazu werde ich auf jeden Fall nochmal einen separaten Workshop machen, aber nur zur Verdeutlichung. Das ist das, worauf ich die ganze Zeit verwiesen habe mit dem Systemverständnis. Ich habe jetzt mal ein Beispiel gebildet. Sorry, jetzt sind doch ein paar Normen drin. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und zwar Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz. Was wird da geschützt? Eigentum. Jetzt habe ich hier mal, und das hat mich so gefreut, wenn man das irgendwie so ein schönes Beispiel machen kann, wo eigentlich alle Rechtsgebiete auch drin sind. Ne? Also wir haben hier das öffentliche Recht. Dann haben wir Eigentumsschutz, sowohl im Zivilrecht als auch im Strafrecht. Wenn wir jetzt anschauen, der Eigentumsschutz aus 242, wenn wir mal reinschauen, fremde bewegliche Sache, fremd, ne? Das ist ja, das definieren wir ja zivilrechtlich, fremde bewegliche Sache, der Eigentumsschutz aus 242 ist ein anderer als bei 303. Ja? Das heißt, wir in dem Moment verknüpfen sich Informationen, wenn wir jetzt rübergehen zum Zivilrechtlichen. Der Eigentumsschutz aus dem 823.1, klar, der Eigentumsschutz im Sachmängelgewährleistungsrecht, im 434 fortfolgende, da wird ja auch Eigentum auf eine gewisse Art und Weise geschützt, aber anders als im 823. Und was dieses Beispiel verdeutlichen soll, ist, wir kommen vom Eigentum aus dem öffentlichen Recht. Wir können ins Zivilrecht gehen, wir können ins Strafrecht gehen. Und hier, auf der untersten Ebene, wird es dann differenziert. Das heißt, ich würde mir sowas merken mit der Perspektive von, wie unterscheidet sich der 242 von 303 und mir die Unterschiede merken. Wenn wir uns anfangen, Unterschiede zu merken, müssen wir uns in der Summe viel weniger Stoff lernen. Das ist nur ein Teaser für einen Workshop, der noch kommen wird, zum Thema Baumsystem und Hierarchien. Und das ist jetzt quasi die Metaerkenntnis. Als ich diese Folie gemacht habe, sagte ich so, irgendwie sieht es aus, als ob das irgendwie so, wir sind in der Natur, ist so ein bisschen wild, da ist ein Tornado, ja, da ist ein Schlüssel und Wiederholung ist key. Aber sexy, und wie machen wir es sexy? Indem wir uns befreien von dieser Lehrbuchautomatik. Also alles aufzuschreiben, als ob wir alles total hochgestochen wäre. Alles, ich habe früher immer alles zweimal mit Rot unterstrichen, alles in der gleichen Form, alles in der gleichen Schriftart. Wenn ihr jetzt meine Lernsachen sehen würdet, es sieht aus wie eine Party. Ich habe mir eine Lerngelande gemacht mit Strafrechtsdefinitionen, mit so Dreiecken und die auf meinem Klo aufgehangen. Fun! So, also 935 Absatz 1. Gutgläubiger Erwerb geht nicht bei abhanden gekommenen Sachen. Jetzt habe ich mir vorgestellt, der Schlüssel ist durch diesen Tornado verloren gegangen. Der Eigentümer hat den nicht mehr, weil das ist hier in der Natur. Das ist aber sexy. Der Lernstoff muss nicht lame sein, es muss nicht alles ordentlich, lehrbuchmäßig aussehen. Das darf so aussehen. Und ich wette mit euch, wenn ihr euch das jetzt anschaut, hier mit dem Baum, wir sind in der Natur, Wiederholung ist key, aber sexy. Wirbelsturm 935.1, das merkt ihr euch, weil es wie eine Serie ist, weil es fun ist, weil es bunt ist, weil es unser TikTok-Brain, was darauf konditioniert worden ist, noch kurze Aufmerksamkeitsspannen zu haben, abholt. So, und das war's auch schon. Ich werde gleich noch auf die Fragen eingehen, aber ich möchte jetzt erstmal ganz herzlich fürs Zuhören und fürs Mitmachen bedanken. Juhu, danke schön, danke für die Blumen. Und ich möchte gerne, ihr habt euch ja am Anfang einen Glaubenssatz aufgeschrieben. Ich würde den jetzt nicht in dem Chat teilen, aber ich würde mal die Frage an euch richten, also ein bisschen hausaufgabenmäßig. Wurde dieser Glaubenssatz heute widerlegt? Und wenn nein, schreibt mir den gerne mal. Dann kann ich mich da auch nochmal näher drauf fokussieren, was da vielleicht für andere Themen sind, jetzt in Bezug aufs Jurastudium, wo ihr noch Sachen glaubt, die vielleicht gar nicht so dienlich sind. Alright. Weil wir so viele Fragen im Chat haben, werde ich darauf jetzt am Ende nochmal eingehen. Aber für die, die jetzt gleich um Punkt 9 weiter wollen, noch ein Hinweis. Ich werde in 2 Wochen den nächsten Workshop geben. Dafür werde ich eine Teilnahmegebühr von 10 Euro nehmen. Und das Thema wird sein Routinen und Selbstorganisation. Also wie kann ich mich selbst strukturieren? Wie kann ich meinen Lernalltag gut strukturieren? Und wie kann ich Routinen etablieren, die mir eben helfen? Das wird am Donnerstag, dem 1.2., nicht 204, sondern 2024, um 20 Uhr sein. Und ich werde den zwar auch auf Instagram promoten, aber wer in der WhatsApp-Gruppe ist, die ich jetzt gleich erstellen werde nach dem Call, wo ihr dann alle auf WhatsApp jetzt eine Einladung bekommt, wer in der WhatsApp-Gruppe ist, bekommt die Möglichkeit, 5 Euro Nachlass zu bekommen auf den nächsten Workshop oder sogar umsonst machen zu können. Das heißt, ich würde auf jeden Fall empfehlen, in die WhatsApp-Gruppe reinzugehen. Ich werde es auch so machen, dass man die Nummer nicht sehen kann. Ich werde es auch so machen, dass nur ich reinschreibe. Das heißt, es gibt kein Spam, also alles ganz chillig. So, und jetzt werde ich mir nochmal eure Fragen reinschicken, angucken. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke, danke. Ja, vielen Dank für die Blumen. Die oben Fragen reingeschrieben haben, können die ihre Fragen vielleicht nochmal stellen, dass ich weiß, dass die jetzt noch relevant sind, weil vielleicht ja ein paar jetzt auch schon gehen wollen, dass wir da auf jeden Fall jetzt die Fragen beantworten, von denen die noch da bleiben wollen. Ja, okay. Das Beispiel, was du gesagt hast, dass im Schema etwas kommt, man es nicht mehr versteht, habe ich tagtäglich, ja. Also, ich würde sagen, Ignorance is Bliss ein Stück weit. Also, ich habe entschieden, was sind die wichtigen Sachen, die ich wissen muss. Ich habe definiert, was diese wichtigen Sachen sind und ich habe die gekonnt. Und wenn, deswegen red, also ich muss auch ganz bewusst manchmal mein Jura-Instagram schließen und darf nicht mit Juristen reden, weil sonst kriege ich einen Rappel. Also wenn Leute anfangen mit, hast du auch das, dann geh ich direkt weg. Immer in der mündlichen haben die kurz davor angefangen, irgendwas sich abzufragen und ich weiß dann so, okay, ich höre auf mit euch zu reden. Ja, das läuft nicht. weil ich den Stoff nicht immer sauber komplett mit leicht verständlich nirgends finde. Also da muss ich leider sagen, wie gesagt, vielleicht sollte ich mir irgendwann ein Team mit denen machen, unbezahlte Werbung, aber Juracademy ist, ich arbeite seit dem ersten Semester mit Juracademy und finde das deshalb gut, weil die sind vollständig, weil, ne, ist schon klar, wir brauchen vollständige Basisunterlagen. Aber die haben auch runtergebrochene Lerninhalte in Videos. Und das hat aber was mit deinem Mindset zu tun. Wenn da ein Riesenskript ist, also du musst den Mumm haben zu sagen, ich lese jetzt das und den Rest lasse ich einfach. Ne, weil es ist viel schlechter, dann diese Stunde irgendwas zu lesen, dir nichts zu merken und frustriert zu sein. Da lese ich es lieber gar nicht und habe eine Stunde gechillt. Also das ist ein bisschen meine Haltung gewesen. Wie hast du den Überblick behalten, insbesondere weil du ja auch sagtest, dass du eher am Fall gelernt hast und vielleicht nicht das Lehrbuch von Arbeit. Genau, sehr gut. Ich habe mit großen Plakaten gearbeitet. Also ich habe mir für jedes Rechtsgebiet eine große Mindmap gemacht und habe 4-5 Punkte dran gemacht, die unbedingt sitzen müssen. Und ich habe meine ganze Wohnung damit zutapeziert. Das heißt, beim Frühstückstisch habe ich mir meine Kommunalrechtsplakat angeguckt und war so, ah, Mist, Kommunalverfassungsstreit, habe ich gerade gar keine Ahnung mehr, wie das geht, muss ich mal machen. Und das habe ich dann konkreten gemacht. Und was macht man, wenn man denkt, ach, ich habe schon verstanden, aber dann später merkt, dass man es noch nicht gut verstanden hat? Was ist da so deine Methode, um da nicht da reinzufallen? Das ist nämlich immer der Punkt, wenn wir lesen. Wenn wir lesen, denken, ja. Deswegen Blank Paper Method. Wenn du das Gefühl hast, du hast was verstanden, dann, und das kann lange dauern. Also als ich alles aufgeschrieben habe, weil ich zum Baurecht weiß, ich war den ganzen Tag beschäftigt, es waren viele, viele Seiten. Aber danach wusste ich, was ich weiß. Und dann habe ich einfach beschlossen, das weiß ich. Und dann war ich damit auch sicher. Also Blank Paper Method ist eine gute Möglichkeit und dann danach einfach mit dem Lehrbuch vielleicht nachvollziehen und kontrollieren. Oder, was auch spannend ist, dann sitzt du da und bist so, oh, stimmt mal, warte, da war noch eine Sache, da war vielleicht noch eine trittschützende Norm, jetzt im Baurecht, da bin ich nicht drauf gekommen. Und dann habe ich mir auf ein rotes Papier oder auf ein Post-it neben dran geschrieben, wo ich wusste, da ist noch was, aber mir fallen jetzt nicht genug Details ein. Das wäre eine gute Möglichkeit für dich, um herauszufinden, um abzuprüfen, ob du wirklich Bescheid weißt. Vielleicht Unterlagen hast du gelernt, habe ich schon beantwortet. Wie sah deine Woche aus? Also, 3-mal die Woche Klausuren geschrieben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe dann vielleicht nachmittags noch ein bisschen was gemacht, aber wenn du ernsthaft morgens eine Klausur schreibst, ist mein Gehirn danach Mus. Vielleicht ein bisschen Karteikarten wiederholt oder so. Und dann habe ich eigentlich einen Zweiklang gehabt. Also ich habe ja diese Mindmaps gemacht und wenn jetzt zum Beispiel durch den Klausurenkurs etwas die ganze Zeit nicht dran kam, habe ich halt eben ganz bewusst die andere freie Zeit genommen, um diese Sachen eben zu lernen oder zu wiederholen. Und da ich das dieses Schubladensystem hatte, musste ich jede Woche, hatte ich immer einen kleinen Stapel an Altklausuren, die ich nochmal wiederholen musste. Und das hat dann, und das quasi so gemixt, hat meine Woche ausgemacht. Und da ist auch nochmal ein ganz spannender Aspekt. Ich bin ein großer Fan davon, Lernpläne zu machen dahingehend, dass euch bewusst ist, wie viel Zeit noch ist und wie viel Stoff noch ist. Ich bin aber kein Fan davon, zu sagen, montags mache ich Strafrecht, Dienstag mache ich Öffrecht. Das ist jetzt was sehr Persönliches. Das kann ich aber mit meiner Expertise aus meinem Coaching, beziehungsweise aus dem Human Design Bereich, damit komplett belegen. Wenn ich morgens aufstehe, mein Plan sagt mir Öffrecht, aber mein Herz sagt, ich will Strafrecht machen, weil ich habe irgendwie gestern einen True Crime Podcast gehört und ich bin gerade so in Strafrechtssaune, ey, dann mache ich Strafrecht. Also der natürlichen, oh, ich will das machen, Folgen ist immer richtig. Und mein Gott, dann habe ich halt an dem Tag nicht Öffrecht gemacht, dann schiebe ich ja halt den anderen Strafrecht, tausche das halt um. Ist ja wurscht, es ist ja wurscht, wann ich es mache. Die Energie, wie ich es mache, ist viel, viel entscheidender. Hast du einen Lernplan ausgerichtet auf 6 Monate mit den Themen, die in 6 Monaten fertig werden müssen? Ob ich einen fertigen Lernplan habe? Nein, habe ich nicht. Und ich könnte einen machen, ich mache es aber nicht, weil das würde total gegen meine Philosophie laufen, dass ich glaube, dass allein der Prozess des Lernplanerstellens, da habe ich auch eine ganz coole Taktik von der Diane, von Ed, ich liebe, übrigens, die kann ich auch empfehlen, also die macht auch Examens und Lernbegleitung, ein bisschen anders als ich, aber kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und wir haben da alles aufgelistet und haben bewertet, wie sicher ich mich fühle, ob ich das schon sehr gut kann, ob ich das mittelmäßig kann oder gar nicht kann. Und daran ausgerichtet habe ich natürlich den Lernplan geschrieben. Das heißt, es ist ja völlig individuell. Ich habe Familienrecht und Erbrecht damals nur in IPR mal gehört, aber sonst noch nie gesehen. Das heißt, das war dann eine Null, ja, und Kaufrecht war halt top. So, das heißt, ich habe Kaufrecht weniger eingeplant. Deswegen, es würde gegen meine Philosophie gehen, da jetzt Lernpläne auszuteilen, weil ich der Meinung bin, dass dieses Erstellen auch schon Lernen ist und Systemverständnis stärkt. Wie Lücken schließen, wenn man, wie du, lange kein Jura gemacht hat, also wie wiederholen? Lücken schließen. Komm darauf klar, dass du niemals alle Lücken schließen wirst. Das ist das Erste. Also ich kenne gestandene Juristen, die sagen, zum Mietrecht sage ich jetzt nichts. Da braucht es schon mittlerweile zwei Anwälte, um wirklich, also allein das Mietrecht ist so komplex, dass du als einer Fachanwalt schon eigentlich nicht alles abdecken kannst. Hallo? So? Ich meine immer, wie krass das ist. Und wir schreiben, wie viele Rechtsbereiche wir können müssen. Du wirst Lücken haben. So. Deshalb die Differenzierung Kernwissen, Vertiefungswissen. Kernwissen, ja, da würde ich keine Lücken haben wollen. Aber große Lücken oder ich sag mal, kein vertieftes Wissen in Sonderproblemen des Unterhaltsrechts, würde ich jetzt mal sagen, ist vertretbarer. Ne? Man sagt ja auch nicht auf Lücke lernen und so. Aber da ist es eine Differenzierungsfrage. Ich habe Schwierigkeiten damit, das Kernwissen für mich festzulegen. Ah, das passt sehr gut jetzt fassend dazu. Es ufert zu schnell aus. Okay, dazu kann ich mir vorstellen, tatsächlich mal einen Workshop zu machen. Also, dass wir einfach mal benennen, was ist Kernwissen, weil es natürlich auch extrem viel Sicherheit gibt, wenn man da überall mal einen Haken dran machen kann. Das schreibe ich mir mal auf. Wäre das etwas, worauf ihr Bock habt? Yes, okay, da kommen die ganzen Daumen rein, das habe ich mir aufgeschrieben. Wie hast du die Aufregung für die mündliche Prüfung überwunden? Das ist vielleicht nochmal ein extra Thema, mündliche Prüfung, Aufregung als solches. Ich kann nur kurz dazu sagen, Panik und Aufregung gehört dazu. Also ich war jetzt vor dem Vortrag auch mega aufgeregt. Ich habe am Abend vor meiner mündlichen Prüfung mich auch mal kurz zu meiner Schwester gegangen und habe bei ihr auf dem Boden gelegen, war so, oh, ich schaffe es nicht. ich erlaube mir diese Gefühle auch. Also für mich heißt Souveränität in dem Zusammenhang nicht aufgeregt zu sein, sondern es heißt, mir zu erlauben, diese Gefühle zu fühlen, mir auch erlauben, so Gedanken mal zu denken, von so, oh Gott, das schaffe ich nie oder so. Wenn ich in meinem Überbewusstsein weiß, dass das eigentlich nicht wahr ist. Dass ich mal ein bisschen den Schweinehund in mir oder das Opfer in mir ein bisschen rumheulen lasse und dann aber weitermache. Und was ja auch dazu kommt, ne, also dieses Adrenalin, diese Anspannung, die führt ja auch dazu, dass wir nochmal ganz andere Kräfte freisetzen können in der Prüfungssituation als ansonsten. Aber da habe ich also generell, ich habe in meiner mündlichen Prüfung ganz, ganz nettes Kompliment bekommen, dass jemand mich gesehen hat vor den Prüfungen und dass ich den Menschen Hoffnung gegeben habe, weil ich total entspannt in der Sonne stand und einfach so die Sonne getankt habe und meine Hände so gehalten habe und einfach gegrinst habe und einfach gesagt habe, das wird gut und mich drauf gefreut habe. Und der hat mich halt gesehen, hat gemeint, dass das eben halt Hoffnung gespendet hat. Also da können wir auf jeden Fall auch nochmal eine extra Session zu machen, also so ein bisschen nochmal tiefer diesen Mindset-Charakter irgendwie vertiefen. Okay, Jura Academy hat mehr Ausführungen als Hämmer und Co. irgendwie. Trauriger Smiley. Okay, da kann ich eigentlich nur wiederholen, was ich davor auch schon gesagt habe, ne? Mit so ein bisschen den Arsch haben, auch zu sagen, ja gut, das lerne ich jetzt nicht, weil das geht mir zu tief. Wie hast du Jura Academy gelernt? Videos angeschaut, dazu Skript gelesen? Ja, so zwischenmäßig. Okay. Also die Fragen jetzt weiter zum Vertiefungs- und Kernwissen, die lasse ich jetzt aus, machen wir auch einfach separat in einem Workshop nochmal. Thema Karteikarten selbst machen. Und das passt auch so ein bisschen mit diesem, ne, wie hast du mit Jura Academy gelernt, Videos angeschaut, Skript gelesen. Ich weiß nicht, wie ich das rüberbringen kann, aber ich mach's mal so. Und damit, glaube ich, schließe ich, weil dann ergeben sich, glaube ich, viele Fragen und alle anderen Fragen. Ich guck mal, dass ich mir den Chat kopiere und dass ich mir die die Fragen zu Gemüte führe und dann in Zukunft nochmal mehr drauf eingehe. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt einmal so zusammenfasse, wird nochmal ganz viel klar. Wir müssen aufhören, so krass Rezipienten zu sein. Also, ihr müsst euch im Klaren werden, dass ihr Examen machen wollt. Und dass, wenn ihr Examen machen wollt, ist das unausweichlich. Das ist wie ein Zug, in dem ihr sitzt, auf den, wo das Examen, wo ihr drauf zufahrt. Ich habe ja versucht abzuspringen. Ne? Ich habe gesagt, ich will ein glückliches Leben leben. Ich habe im Wald gelebt mit den Hippies. Ich habe echt, also, und zwar übrigens während meines Freiversuchs. Ich habe mich angemeldet und ich bin dann abgehauen sozusagen. Bin nach, in den, nach Österreich getrampt, habe da mit den absoluten Hippies im Wald, ohne Strom, ohne Wasser, alles gelebt. Habe richtig diese Freiheit und diese Lebensfreude einfach gelebt. Weil ich dachte, ey, was soll der Scheiß? Ich will das nicht mehr machen. Aber ich habe gemerkt, ich will mein ganzes Leben nicht sagen müssen, ich habe mal Jura studiert. Das vielleicht Ego ist, vielleicht wollte ich mir was beweisen, vielleicht hatte ich auch einfach Bock, mir jetzt den Titel zu holen, weil ich am Anfang auch so gut war und weiß, dass ich das kann. Aber ich habe dann gemerkt, abbrechen ist keine Lösung. Ich habe es ja versucht. Ne? Das heißt, es war für mich klar, es war unausweichlich, dass ich dieses Examen schreiben werde. Das heißt, es war meine Mission. Und dein Examen ist deine Mission. Das heißt, du musst dich fragen, du musst dir selber Gedanken machen, was will ich haben an Skills, an Wissen in meinem Rucksack, um dieses Examen zu bestehen, mit einer bestimmten Note zu bestehen. Ich hatte auch noch den Aspekt, ich wollte währenddessen nicht leiden und ich wollte irgendwie Spaß haben auch noch dazu, daneben bei und ich wollte irgendwie auch der Jurawelt zeigen, dass man es auch mit Freude machen kann und ohne Depression und ohne krasse körperliche Beschwerden und ohne super den krassen Stress so. Das heißt, dieses wie, das ist für jeden unterschiedlich. Ich kann euch nur sagen, was für mich funktioniert hat. Aber was den großen Shift bei dir jetzt heute machen kann, ist, wenn dir klar wird, dass du willst Examen schreiben. Das heißt, du musst dich fragen, was will ich zum Diebstahl alles wissen? Wirklich sicher wissen, wenn ich im Examen sitze. Was will ich zum Betrug alles sicher wissen? Was will ich es riskieren, dass ich zu den Aussagedelikten nicht viel sagen kann? Das musst du für dich wissen. Und wenn du anfängst, dich so krass mit in diese Gleichung mit reinzunehmen, dann wird ganz viel automatisch klar, weil ich habe keine Ahnung, wie du wiederholen musst, damit du alles weißt, was für den Diebstahl drin ist. So. Das heißt, ich werfe euch so ein bisschen in die Selbstverantwortung. Also ich kann euch erzählen, wie ich auch mit Karteikarten, das erzähle ich total gerne, ja, weil mir das Spaß macht und weil ich viel ausprobiert habe und auch, ich sag mal, in dem Sinne ein bisschen was an Ahnung habe. Aber den größten Effekt wird es haben, wenn du dich selber auf diese Reise begibst, das für dich herauszufinden, weil ich habe zig Sachen ausprobiert und ich weiß jetzt, was für mich funktioniert. So. Und es kann sein, dass viele Sachen für euch auch funktionieren. Es kann aber auch sein, dass das dich jetzt auf eine Reise schickt und du nochmal ganz andere Sachen entdeckst als ich. Ja. Okay. Und das beantwortet auch die Frage, ne? Wie findest du eine gute Methode, deine Karteikarten selbst zu machen? Also, ich habe die Sachen immer besser verstanden, wenn ich sie mir so aufgeschrieben habe, wie ich sie richtig fand. Das habe ich in der Schule auch schon immer so gemacht. Das ist halt mein Typus. Andere Leute gehen total gut damit, wenn sie die Fragen vorgegeben bekommen. Ja. Okay, alles klar. Dann werde ich jetzt für heute den Call schließen. Ich werde mir die anderen Fragen anschauen und auf die nächsten Calls verschieben. Wie gesagt, ich werde jetzt gleich eine Einladung für die WhatsApp-Gruppe reinschicken. Tragt euch gerne schon mal in den Kalender ein, Donnerstag, 1.2.204, um 20 Uhr der Workshop zu Routinen und Selbstorganisation. Gerne in der WhatsApp-Gruppe eintreten, da bekommt ihr alle Infos zu dem neuen Programm, was ich habe und die Möglichkeit eben beim nächsten Workshop entweder kostenlos oder vergünstigt teilzunehmen. Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch und danke, das freut mich, dass ich Mut machen konnte, das freut mich sehr. Dann einen wundervollen, schönen Abend euch. Die Aufzeichnung kriegt ihr auch in der WhatsApp-Gruppe zugesandt, das heißt, ihr könnt euch das Ganze auch nochmal anschauen und ja, wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und ich freue mich dann, euch in 2 Wochen wiederzusehen. Macht's gut, ihr Lieben!